Feinschmeckertouren Folge 024.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Wir sitzen hier heute zusammen mit Steffen Eitel, Inhaber der Bäckerei Eitel in der Heilbronner Fußgängerzone. Wir haben uns hier getroffen im Mangold, das ist eine Kneipe, Bistro an der Heilbronner Gastromeile, vielleicht hört man das im Hintergrund. Wir haben uns ein ruhiges Eckchen gesucht, aber so ein bisschen Live-Atmosphäre wird trotzdem da sein. Ja, diese Bäckerei ist eine ganz besondere Bäckerei. Das ist ein ganz kleiner Laden, es war in einem ehemaligen Dessous-Geschäft in der Heilbronner Fußgängerzone, wie gesagt. Der Arbeitstisch steht quasi im Schaufenster. Man kann da sehen, wie die Bäcker die Brezeln schlingen, wie die Backstube halb offen hinter der Verkaufstheke ist. Man sieht die Bäcker dort die Brote in den Ofen schieben. Samstags besonders ist die Warteschlange aus der Tür raus bis ins Freie auf die Fußgängerzone. Und ja, wenn man in diesen Laden kommt, dann riecht es einfach wie bei einer Bäckerei, wie es früher war, wie Kindheitserinnerungen wach werden. Und du hörst heute, wie Steffen Eitel Bäcker geworden ist, was seine Berufung ist, welche Produkte dort angeboten werden, was das Kraichgaukorn ist, die Unterschiede zwischen einer Handwerksbäckerei und der industriellen Produktion, die besonderen Produkte, die es da gibt, wie Herr Eitel auf seine Rezepturideen kommt und warum er als Revoluzzer in der Backstube steht. Ja, Herr Eitel, hallo erstmal, schön, dass wir hier sitzen.
Hallo, grüß Gott.
Traditionelle Handwerkskunst mit einer guten Prise Revolution, das steht als Motto ganz groß hinter Ihrer Ladentheke. Sagen Sie uns doch mal, was ist bei Ihnen traditionell und was ist revolutionär?
Also bei uns ist die Rezepture oder so wie wir die Teige, die Brotteige herstellen mit Salz, Wasser, Hefe und Sauerteig. Das ist eigentlich das Traditionelle. Das Revolutionäre, das täte eigentlich mehr für Veränderung, möchte das übersetzen. Und dass unsere Produkte dem Zeitgeist entsprechen, sagen wir mal so.
Also Sie haben ja wirklich auch ausgefallene, interessante Sachen da in der Auslage, so ein Sepia-Brötchen zum Beispiel mit der Tinte vom Tintenfisch, also schön schwarz, und dann gibt es diese Sauerkraut-Speckbrötchen, ich liebe die ja besonders, und viele andere Sachen, auch französische Baguettes oder die klassischen Brezeln. Haben Sie denn das, was Sie machen, schon immer gemacht? Sind Sie schon immer Bäcker aus Berufung?
Also ich bin in der Tat schon immer Bäcker. Ich stamme aus einer Bäckersfamilie. Ich bin jetzt die sechste Generation. Habe vorher normale Dorfbäckerei betrieben und sind dann vor 2 Jahren jetzt nach Heilbronn gegangen, um das Bäckerhandwerk, die Wertschätzung, die das Bäckerhandwerk nicht erfahren hat, gehofft, dass das mit dem, was wir jetzt machen, dass das einfach die Leute sehen, riechen, schmecken.
Ja, riechen und schmecken, das ist überhaupt der Punkt. Also ich liebe es ja wahnsinnig, bei Ihnen in Ihren Laden zu kommen, weil ich da, wenn die Tür aufgeht, immer diesen ja überwältigenden Bäckergeruch habe, den ich aus meiner Kindheit noch so kenne. Und ich stelle mir dann immer die Frage, warum ist das jetzt bei Ihnen so dieser besonders intensive Bäckergeruch im Verhältnis zu anderen Bäckereien, die wohl auch vielleicht noch selber backen, meiste davon backen ja diese vorgebackenen Brötchen auf, aber woher kommt dieser Unterschied, dieser Geruchsunterschied?
Das fällt uns jetzt zum Beispiel, die wir täglich damit umgeben sind, gar nicht so auf. Es gibt aber viele Kunden, die mich da immer wieder darauf aussprechen, dass das so gut duftet. Ich würde halt sagen, das kommt unter anderem auch daher, da wir unsere Teige in einem Stück durchbacken und nicht so wie bei vielen anderen den Backprozess abbrechen und dann wieder aufbacken, nachbacken oder. Gibt es da einige Möglichkeiten.
Hängt das vielleicht auch mit den besonderen Zutaten, die Sie verwenden, die Mehle zusammen? Also Sie haben ja auf Ihrer Homepage stehen, dass Sie das Kraichgaukorn verwenden. Was hat es damit auf sich? Was ist das genau?
Das Kraichgarkorn, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, da haben sich Offach vor ungefähr 25 Jahren Offachbauern zusammengesetzt und haben sich Gedanken gemacht. Weil es, egal wie sie es aufgebaut haben und wie ihren Ertrag war und, da hat es dann immer geheißen, sie werden nach dem Weltmarktpreis bezahlt. Mhm. Und aus diesem Mühlerat wollte die raus. Mhm. Dann haben sie sich überlegt, was können sie machen, wie können sie ihr Alleinstellungsmerkmal schaffen. Das war in Verbindung mit der Uni Hohenheim. Und so sind die dann hat ein Professor, der sie da beraten und begleitet hat, hat gesagt, sie sollen mal die Spritzmittel weglassen. Mhm. Dann ist das zwar nicht bio, weil düngt wird trotzdem, ja, muss man auch fast so sagen, aber sie düngen nur nach Bodenprobe. Mhm. Also die kommen auch nicht mit dem Grundwasser. Die Düngung bleibt ja im Boden erhalten. Das ist nicht so, dass das ganz weg ist und dann den die nur dementsprechend düngen. Mhm. Und dann ist es einfach so, dann haben die sich zusammengeschlossen, haben sich einen Müller gesucht und sind dann zum Bäcker gegangen, dass die also unabhängig vom Weltmarkt sind. Mhm. Mhm. So wie es eigentlich früher war, was eigentlich ganz normal war, der Bäcker, der Müller und der Bauer. Bloß halt in der andere Reihenfolge. Zuerst war der Bauer und dann der Müller und dann der Bäcker. Und ja.
Also die Produktions- und Wertschöpfungskette wie früher passt eigentlich auch zu der Schlange vor dem Laden immer. Ne? Wie erklären Sie sich denn den Erfolg, den Sie jetzt damit ganz offensichtlich und zu Recht ja auch haben?
Uns ist es selbst nicht als erklärbar, warum dass wir jetzt den Erfolg haben. Weil wir eigentlich nichts anderes machen, wie wir schon auch in Leingarten, unsere alte Wirkungsstätte, machten. Einfach so, wie es für unsere Begriffe Macht gehört, machen wir es. Es macht uns natürlich stolz, dass die Leute das so wertschätzen. Es ist ja immer, wenn man mit einer Idee in den Start geht und weiß man ja nicht, wo man da landet und wenn das dann so von der Kunde getragen wird, ist das halt, macht einen schon stolz. Und, aber wir wissen immer noch, wo wir herkommen. Wir müssen gucken, dass wir weiterhin so gut bleiben, weil es geht auch ganz schnell hintenunter. Zu meinen Jungs in der Backstube sage ich immer, wir können alles machen, egal was, aber unser Anspruch muss sein, die beste Qualität, wo wir machen können, zu machen.
Das, finde ich, schmeckt man sehr deutlich. Absolut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wirklich das Geheimnis des Erfolgs, den Sie da haben. Sie machen es ja ganz traditionell, wie schon in Ihrem Motto gesagt. Was machen Sie denn dann einfach konkret anders als diese großen Industriebäcker? Was unterscheidet die Herstellungsverfahren?
Also wir machen uns ist zum Beispiel auch wichtig, dass wir regionale Zutaten verwenden, auch bei der Milch. Wir verwenden jetzt zum Beispiel kein Milchpulver oder so. Wir verwenden wirklich bei Croissants, Hefekränze und so wirklich Milch. Unser Geheimnis ist eigentlich, dass wir das alles so einfach wie möglich machen.
Also purer, echter Geschmack.
Sahne schmeckt halt besser. Die einfache paar fette Sahne ist halt besser wie reduzierte Sahne. So, das ist einfach, das ist schon nicht anders wie beim Vincent Kling, wenn der kocht. Der nimmt ja auch keine mager Sahne, mager Quark. Der nimmt Quark, der nimmt Sahne, der nimmt Milch. Es ist einfach, Fett ist ein Geschmacksträger.
Genau.
Und da kommen wir einfach, wenn wir was Schmackhaftes machen wollen, dann müssen wir solche Sachen verwenden. Und dann würde ich einfach sagen, dann essen wir das bewusst. Mhm. Und dann werden wir nicht alle zu dick. Dann ist das nicht immer schlecht.
Ja, überhaupt nicht. Also wir beide essen ja auch gerne und genießen auch gerne bewusst. Und ganz bewusst genießt zum Beispiel der Burkhard von Ihnen auch das Baguette. Das finde ich mir total überragend und das haben wir auch schon von vielen Bekannten und Freunden gehört, dass Ihr Baguette ausgesprochen lecker schmeckt. Und da haben wir uns die Frage gestellt, warum ist das so?
da machen wir es zum Beispiel einfach wie die Franzosen. Ich war da in Frankreich, habe mir das angeguckt und wir stellen das so wie die Franzosen her.
Haben Sie denn auch spezielles Mehl aus Frankreich? Oder?
Da verwenden wir kein Kreikarkorn, sondern da verbrennen wir einfach französisches Mehl. Weil, wo kommt der Geschmack her? Der kommt halt einmal vom Mehl.
Okay. Ja, also soweit ich weiß, haben die Franzosen ja auch eine besondere, wie sagt man, das wird ja besonders gemahlen oder anders gemahlen als bei uns.
Das ist auch wie beim Wein auch. Okay. Sie können das immer vergleichen. Mhm. Es sind andere Böden, es sind andere Getreidesorte, okay. es ist vom Eiweißgehalt her anders wie das deutsche Getreide. Das ist einfach so. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel vom Bäckerbeck, das ist ein Bäcker von der Schwäbische Alb, der da einen riesen Versuch gemacht hat mit der Uni Hohenheim, die haben Weizen in drei verschiedene Standorte angebaut, haben das alles separat gemahlen, haben separat Teige gemacht, haben das beurteilt. Da gibt es einen Zürcher Professor, der so Tabelle erfunden hat und hin das nach Sensorik, Geschmackssensorik bewertet. Und es ist da einfach, es ist so, du kannst einen schwäbischen Trollinger, der schmeckt halt einfach anders wie ein Trollinger aus Südtirol. Mhm. Da spielt das Klima, der Boden, spielt da alles mit rein, das im Geschmack sich widerspiegelt. Und so ist das auch beim Getreide. Das hat man jetzt lange Zeit nicht so wahrgenommen, aber gerade der Bäckerbeck von der Schwäbische Alb, Biobäcker ist, der hat sich da die Mühe gemacht und hat es mal genau wissen wollen.
Ja, das ist ja wirklich interessant. Das heißt, da kann man im Prinzip sagen, Tina, ne? Rhonetal-Südhangkorn ist dann genau das Richtige für ein schönes Baguette und es schmeckt halt einfach anders, ja. Ja, Sie scheinen, wie wir auch, durchaus sehr französisch orientiert zu sein oder eine Vorliebe auch für dieses Land zu haben, was ja vielleicht nicht mit 1789, mit der Revolution zu tun hat, aber mit den Produkten. Waren Sie da öfters auch unterwegs oder sind Sie da öfters unterwegs in Frankreich?
Wir sind immer wieder mal in Frankreich. Ich liebe die französische Landschaft. Das ist genial für ein Land in Europa, das nicht so zersiedelt ist, sondern das wirklich eine einsame Landstraße noch hat. Ah, die Einstellung mit Franzosen zum Essen ist halt eine andere wie bei uns.
Das stimmt.
Wobei mir persönlich die italienische Küche mehr entgegenkommt, weil die nicht ganz so fleischlastig ist wie die französische. Und nicht so schwer ist.
Also das heißt, Sie reisen gerne und das spiegelt sich für mich als Verbraucherin auch wieder in Ihren Brotkörben wieder, weil als wir letztens bei Ihnen waren, haben wir die kleinen schwarzen Brötchen mit Nero di Sepia und Cranberries drin gefunden und auch diese kleine, schöne, braune Kastanienbrötchen. Wo nehmen Sie dann Ihre Idee immer her, immer wieder was Neues auszuprobieren? Kommt es von Ihren Kunden? War das von den Kunden angesprochen oder tatsächlich auch von Ihrer Reise?
Das kommt von der Reise und es kommt auch einfach von uns heraus. Ich habe jetzt echt das Glück, dass ich zwei junge Leute habe und in der Backstube und die auch immer neugierig sind, was anderes zu machen. Wir haben jetzt gerade wieder so ein Projekt am Start, wo auch echt interessant ist, aber da sage ich jetzt mal noch nichts dazu, weil ich noch nicht weiß, ob es uns gelingt, daraus auch ein schmackhaftes Brot zu machen. Das ist.
Ich bin selber gespannt.
Wir sind selber gespannt. Das bedarf eine gewisse Zeit, bis man dann einmal einen Sauerteig machen kann und so. Das ist gerade unser Baby. In der Vorweihnachtszeit hat man eigentlich für so Spielereien Zeit, aber wir haben es einfach Bock drauf, das mal auszuprobieren.
Ja. Das werden wir, wenn es was wird, und da sind wir sicher, dann hier auf unserer Homepage nachliefern, dann kannst du das auch nochmal probieren oder dir angucken. Genau.
Ja, Sie bieten ja auch vieles aus Dinkel an Dinkel, wie sehen Sie das? Ist das ein Hype oder ist es tatsächlich so, dass es wahrscheinlich viele Menschen gibt, die Weizen nicht vertragen? Oder schmeckt es besser oder anders? Wie sehen Sie das?
Sagen wir so, ich sehe jetzt Dinkel nicht als Hype. Ich sehe Dinkel ist ein Urkorn. Da ist der Weizen davor weggezichtet worden. Und es war mehr oder weniger früher so, dass der Dinkel einfach nicht den Ertrag hat. Oder heute ist es ja auch noch so, dass der Dinkel nicht den Ertrag hat wie jetzt Weizen. Und da ist man halt mehr auf Weizen gegangen, warum auch immer. Dinkel gerade mit dem nussigen Geschmack finde ich nach wie vor passt hervorragend zur Marmelade, zum Fisch, zum Fleisch, zum kann man alles dazu essen. Für mich ist das eigentlich ein ganz normales Getreide. Die Kunden essen auch Dinkel jetzt mehr, weil es vielleicht heißt, es ist gesünder oder so. Aber neueste wissenschaftliche Untersuchungen mit der Uni Hohenheim zeigen, dass ein Teig, der über mehrere Stunden geführt wird, dass dann die Zuckerstoffe, die sogenannten Food Maps, die verantwortlich sind, dass beim Weizen zum Beispiel die Unverträglichkeit entsteht oder zu Blähungen kommt oder so, dass die eigentlich nahezu abgebaut sind. Und es ist dann auch unerlässlich, ob der Teig jetzt 18 Stunden oder manche machen 36 oder bis zu 72 Stunden. Der Zucker ist nach 4 Stunden abgebaut, dass die Leute das dann auch wieder essen können, dass da die Unverträglichkeit also weg ist, weil das durch die Prozesse, die im Teig ablaufen, das abgebaut ist.
Das heißt, im Prinzip ist das Slow Food Bäckerei und das ist auch das Gesunde, dass man wirklich mit den Lebensmitteln so umgeht, ihnen Zeit gibt, nicht dieses schnelle Herstellen, sondern einfach eine verträgliche, gute Produkte so anbieten kann.
Genau, das ist eigentlich, und wir machen das so, wir arbeiten mit ganz wenig Hefe, das ist einfach durch die Zeit, die macht es.
Apropos Hefe, ich backe ja auch ab und zu mal daheim, wenn gleich ich nicht mehr so oft dazu komme, auch mal ein Brot. Und es gelingt mir mal besser und mal weniger gut, aber ich habe oft das Problem, dass es dann der Teig am Ende so kompakt ist und gar nicht so locker fluffig. Haben Sie da einen Tipp für Hausfrauen, Hausbäcker, wer auch immer daheim so backt, wo Sie sagen, darauf sollte sie auf jeden Fall achten, dann wird Ihr Brot besser?
Es ist zum Beispiel ganz entscheidend, was viele nicht so beachten, das ist die Knetung. Wenn man das so zusammenlaufen lässt und dann denkt, ja, jetzt ist es bald zusammen, da sollte man ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen. Es kann zum Beispiel durchaus sein, dass wenn man den Teig knetet, ich weiß natürlich nicht, was sie für Küchenmaschine hin oder wie auch immer.
Wir haben ja den herkömmlichen Handmixer mit den Knethaken.
Okay. Ob sie den überhaupt brauchen, um ein gutes Brot machen, das weiß ich gar nicht. Sollte sie mal vielleicht ihren Partner dazu, dass der das mit der Hand macht.
Okay.
Oh, also. Wissen Sie, da komme ich lieber zu Ihnen in den Laden. Okay. Ja, nochmal.
Also das heißt, sorry, wenn ich nochmal unterbreche, das heißt, also wirklich langes Knete dann oder was genau ist es, was entscheidend ist?
Nicht das lange Knete, es ist Zeit, also das kommt ja wieder von den Bestandteilen vom Mehl, dass das Eiweiß quillt und dann kann man ja, also anhand von dem fertigen Teig, kann man ja ein Stück nehmen, kann sie auseinanderziehen. Und früher hat sie immer gesagt, wenn der ist dann fertig geknetet, wenn du eine Zeitung durchlesen kannst durch den Teig. Und das ist eigentlich das Kriterium, wann der Teig richtig geknetet ist.
Okay.
Ja, uns ist nämlich auch aufgefallen, dass also viele ihrer Produkte, die sind einfach auch richtig saftig. Außen so richtig schön kross und knackig, ja. Aber innen halt auch noch schön saftig, also nicht dieses, sagen wir mal, furztrockene, ja, was man sonst öfters hat. Hängt das dann auch damit zusammen?
Unter anderem,
okay. Also wie gesagt, ich komme dann lieber zu Ihnen in den Laden, dann habe ich weniger zu kneten daheim. Aber nochmal apropos Zeit, sozusagen Teil 2. Sie haben früher ja mit Ihrer Bäckerei in Leingarten noch auch, sagen wir mal, sich diesem Klassischen da irgendwie unterworfen. Immer längere Öffnungszeiten, immer mehr, immer länger. Und haben sich dann vor, glaube ich, 5 Jahren ganz bewusst dazu entschieden, 2 Tage zuzumachen, die Arbeitszeiten für sie selber vor allem auch radikal zu reduzieren und auf eine, ich sag mal, lebensfreundliches Maß zu reduzieren. Ich habe gesehen, Sie suchen gerade einen Bäcker. Arbeitszeit beginnt 6 Uhr. Das ist ja für Bäckerbranche fast schon Spätschicht. Wie kam es dazu und wie geht es Ihnen heute damit?
Ja, mir geht es gut. Mit einer klassischen Bäckerei ist halt so eine Sache. Mit den vielerlei von Produkten und so weiter, was halt ein Bäcker anbietet. Und wenn du den Anspruch hast, das selber herzustellen, das kostet unheimlich viel Zeit und auch unheimlich viel Kraft. Und von dem wegzukommen, haben wir damals mit meinem Bruder zusammen haben wir gesagt, ey, es geht nicht so, es ist, wenn du nur im Hamsterrad rennst, du kommst dann gar nicht mehr zum Nachdenken. Und dann haben wir die 2 Tage zugemacht, haben die Pause gehabt. Das war für uns auch mit ein Grund, warum dass wir jetzt das gemacht haben, was wir jetzt gemacht haben. Es war einfach, wir haben wieder die Zeit, die Muße gehabt, uns Gedanken zu machen über unser Tun und unser Handeln und wir wollten da was ändern. Und das geht nicht, wenn du nur schaffst. Du brauchst auch die Pause, um dir einfach Gedanken zu machen. Das war damals für viele, wie es halt im Schwäbischen ist, dann heißt er, hat es nicht mehr nötig oder was weiß ich was. Wir haben es da genauso nötig gehabt. Natürlich ist der Umsatz am Anfang runtergegangen. Aber zum Schluss, also bevor wir dann nach Heilbronn gegangen sind, haben wir eigentlich auch in Leingarten die Wertschätzung unserer Kunden gehabt, dass wir den Umsatz, den wir vorher hatten mit 7 Tagen, dass wir den dann auch fast wieder uns erarbeitet haben. Muss man also sagen, hätte man natürlich nicht erwartet, aber wir waren bereit, da Abstriche zu machen. Dann sucht man halt, oder wenn man auf einer Reise ist, was Neues zu machen, was anders machen zu wollen, dann braucht man einfach die Pause.
Ja, ich glaube, das ist toll, weil für Sie persönlich und Ihre Familie wahrscheinlich, Sie haben ja auch Kinder, eine Frau, die ja auch mit im Laden steht, mit Sicherheit genau das Richtige aus diesem Hamsterrad, sich zu verabschieden und diesem Druck einfach, ja, den nicht mehr zuzulassen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gerade sozusagen eine Win-Win-Situation auch für Kunden, ja, weil ihre Backwaren sind ja einfach viel frischer, weil sie stehen ja samstags hinten in der Backstube, man kann es ja sehen. Die Bilder haben wir übrigens dann auch auf unserer Homepage für dich zum Nachgucken. Und das heißt, sie räumen direkt aus dem Ofen frische Produkte vorne ins Regal, was dann die Kunden aus der Schlange gleich mitnehmen können. Ja, ist doch eigentlich perfekt, oder?
Eigentlich ist perfekt. Und so war es früher schon. Also wir haben das Backen nicht erfunden. Das war schon alles mal so. Und durch die ganze Filialisierung ist das alles jetzt halt, hat es alles eine andere Richtung gekriegt. Und ja, wir haben uns einfach zurückbesonnen auf das, was eigentlich der Bäcker, der früher so in jeder Ecke war, gemacht hat. Und
ja, das finde ich auch immer total toll, wenn wir bei Ihnen sind. Also ich habe da so das Gefühl, das ist so, ja, Slow Food, Slow Baking, aber auch Slow Einkaufen. Also die Leute, die zu Ihnen kommen, die sind irgendwie total entspannt, die stehen auch gern an. Man unterhält sich auch in der Schlange, das finde ich auch immer total klasse und kriegt da hier und da noch so einen Tipp. Und ja, wie ist das dann für Sie? Ist es dann einfach auch schön dahinter so, ich habe immer so das Gefühl, Sie stehen da so ein bisschen gemütlich dahinter drin und bereiten das so wirklich mit Liebe und Hingabe, diese Brezeln und diese Brote zu? Oder sehe ich das nur von außen und im Grunde sind Sie doch ziemlich auch gespannt und im Stress?
Also das freut mich jetzt, dass Sie das so wahrnehmen. Auch wenn die Schlange dann dementsprechend lang ist, ist das nicht mehr so gemütlich. weil wir will ja die Kunden auch bedienen und dass jeder was kriegt. Und dann ist halt manchmal, wenn es dann zu bestimmten Zeiten ist es dann halt einfach immer arg knapp, weil dann das eine aus ist und das andere und das dauert dann immer wieder 20 Minuten. Ich frage mich halt auch, wenn jetzt einer 20 Minuten ansteht und dann ist gerade das nicht mehr da, was er will, das ist für uns auch unbefriedigend und von daher ist für uns dann auch schon anstrengend, sagen wir mal so, weil wir wollen ja die Kunden eigentlich nicht vergraulen.
Ja.
Oh, da habe ich, glaube ich, keine Bedenken, dass das so ist, weil der Unterschied wirklich einfach sehr evident ist und man schmeckt es ja einfach, man riecht, man sieht es. Das ist irgendwie so ein Gesamterlebnis bei Ihnen im Lade und ich glaube, das ist einfach das Tolle, was es auch ausmacht. Ja. Kombinationen, Rezepte mit Ihren Produkten, haben Sie da irgendwie einen Tipp oder sowas? Also zum Beispiel das berühmte Speck-Sauerkraut-Brötchen oder was kann ich damit noch machen? Oder was machen Sie mit Ihren Produkten? Welche Kombinationen für Speisen?
Es ist halt so, wenn wir jetzt ein Produkt herstellen, denken wir halt, ah, wo passt das gut dazu? Da machen wir uns dann schon ein bisschen Gedanken, wenn wir das dann mal hin. Und gerade so Kastanienbrot, das eigentlich auch saisonal ist, das mal vom Herbst bis zur Weihnachtszeit machen und dann fällt es wieder komplett raus. Aber wenn man dann immer so vorstellt, ah, wenn ich jetzt so einen Munsterkäse habe und so Kastanienbrot oder die Kastinchen, die Brötle-Version dazu, da sind dann noch Feige dabei. Und man hat so einen richtig derben Käse und einen richtig kräftigen Weih hinterher. Was gibt's Besseres?
Stimmt.
Da haben Sie absolut recht. Also, so gerade im Winter ein gutes Buch, ein Schluck Rotwein. So ein leckeres Brot mit Münsterkäse. Burkhard, ich sehe deine Augen leuchten. Und ja. Apropos Buch, haben Sie überhaupt noch Zeit zum Lesen?
Ja, aber das ist auch ziemlich bäckerlastig. Ich habe jetzt das letzte Buch, das ich gelesen habe, das war vom Freddy Hiestand. Das ist ein Schweizer Bäcker, der das Buttergipfeli mehr oder weniger verbreitet hat. Ich fand es faszinierend, weil der Freddy Hiestand für meine Begriffe das Label-Spiel sieht und der meine Idealvorstellung vom Label schon ziemlich nah gekommen ist, muss ich echt sagen.
Das klingt interessant. Ich glaube, das Buch müsste man auch mal lesen. Da werden wir auf jeden Fall Ihren Tipp dann auch in diese Shownotes mit reinschreiben, damit du das dann nachlesen kannst. Ja, wir sind jetzt so ziemlich am Ende mit unserem Interview. Das war total spannend, mit Ihnen darüber zu reden und auch Ihre Augen leuchten zu sehen, wenn Sie von Ihrer Backware erzählt haben. Also Sie leben das, das merkt man, das spürt man und vor allem schmeckt man das, wenn immer wir bei Ihnen beim Einkaufen sind. Und wir haben jetzt am Ende von unserem Interview, immer machen wir so einen kleinen Schnelldurchlauf. Das heißt, wir haben da so ein paar Fragen vorbereitet, wo Sie einfach mal ganz kurz und spontan uns am besten eine Antwort geben. Das ist immer ganz spannend zu hören, was da so kommt.
Ich versuch's.
Ja.
Wenn es nur eine Brotsorte geben würde, welches wäre Ihre?
Mein Lieblingsbrot wäre wahrscheinlich ein Dinkelbrot.
Und was ist Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist meiner Kindheit geschuldet, mehr oder weniger. Und es ist ein gutes Sauerbraten mit Spätzle.
Und viel Soße.
Und viel Soße, natürlich. Ja. Dass man es mit einem guten Brot anschließend noch ausdunkeln kann, wenn die Spätzle verzerrt sind.
Perfekt.
Genau. Dagegen, auf welchen kulinarischen Luxus könnten Sie mühelos verzichten?
Auf Austern und solche Sachen.
Und was ist Ihre Lieblingsreiseregion?
Ich ahne die Antwort.
Es ist eigentlich Frankreich, Italien, würde ich mal sagen. Also wir sind schon in den Süden von Frankreich gefahren, sind ausschließend über Italien heimgefahren. Und sind da auch noch eine Weile verblieben.
Genau, die Ventimiglia.
Sinnlose Verschwendung, woran denken Sie da im Bereich Nahrungsmittel?
Das ist ganz einfach. Das ist auch das, was wir für unseren Betrieb ganz gut im Griff haben. Also wenn jetzt ein Bäcker in der Vorkassezone vom Lebensmitteleinzelhändler ist, wird von ihm erwartet, dass er bis zum Schluss eine gewisse Menge an Backware oder Sorte von Backware bereithält finde ich totaler Schwachsinn. Können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Es ist einfach so, warum soll der letzte Kunde, der dann um 10 kommt, noch eine Auswahl von 20 Produkten haben? Leuchtet mir nicht ein.
Uns auch nicht. Was ist für Sie das beste klassische Gericht Ihrer Heimat?
Da sind wir wieder beim Sauerbraten mit Spätzle und Soße.
Ja, dann passt das so zusammen.
Also das ist auf jeden Fall mal klar, ganz klar. Sauerbraten ist voll Ihr Ding.
Ja, das war von meiner Oma, das war immer... Ja. Ich mag ihn eigentlich auch nur, wenn man das Fleisch mit der Gabel zerdrücken kann. Dann ist für mich
schon richtig. Sauerbraten, ja. Perfekt.
Langgezogen, ja.
Ja, welche Getreidesorte ist zu Unrecht vergessen?
Zu Unrecht vergessen. Sagen wir, jetzt drehen wir das Ganze rum. Warum sind die Getreidesorten nicht am Start? Wahrscheinlich, weil sie den Leuten nicht schmecken.
Okay.
Die ganze Einkommen, immer und so weiter, die haben alle einen eigenen Geschmack. Und das mögen halt die Leute nicht. Ich kann mich jetzt nicht für sowas stark machen, weil mir persönlich schmeckt es auch nicht so.
Okay.
Gut, Geschmack ist auch ein Teil Gewöhnung. Ne?
Wobei jetzt, wenn man dann viele auch wegen einer Allergie oder so sagen, das sei viel besser. Das habe ich ja gerade eben mit den Foodmaps erklärt, das ist eigentlich egal. Die sind nicht besser oder nicht schlechter wie der Weizen. Die haben nur ihren eigenen Geschmack. Und viele wollen den halt nicht. Oder?
Ja klar, letzten Endes müssen sie ja nach dem Geschmack ihrer Kundschaft produzieren. Wenn es gefragt ist, dann wird es aufnehmen und wenn es weniger gefragt ist, dann eben auch nicht.
Aber das ist interessant, weil dann im Prinzip, wenn man Weizen richtig verarbeitet, mit langen Ziehzeiten für den Teig und so weiter, er dann eigentlich trotzdem auch geeignet ist und weniger Allergien auslösen könnte.
So ist. Also der derzeitige Stand oder neuester Stand ist eigentlich so, dass der Weizen zu Unrecht gescholten wird.
Okay.
Es liegt eigentlich nur an der Verarbeitung.
Wenn es kein Brot gäbe auf der Welt, von was würden Sie sich dann ernähren?
Erdbeeren. Weil dann gäbe es ja auch kein Weizen, dann könnte ich kein Spätzle essen. Also bleibt ja nur die Kartoffel.
Super. Ja, was können Sie uns mit auf den Weg geben? Haben Sie eine Homepage? Wie finden Kunden Sie?
Immer der Nase nach.
Genau. Wir stellen natürlich die Website von der Bäckerei Eitel auf unserer Homepage auch ein. Da findest du dann das und natürlich auch, wie gesagt, ein paar Bilder wie üblich. Ja, das war ein total spannendes Gespräch. Wir sind ja nicht nur persönlich auch Kunden bei Ihnen, sondern wir sind jetzt auch noch überzeugtere Kunden, weil wir wirklich erfahren haben, mit welch profundem Wissen Sie da hinten auch drinstehen in der Backstube und was Sie den Kunden bieten können. Wenn du irgendwann die Gelegenheit hast, nach Heilbronn zu kommen, dann geh auf jeden Fall in die Kirchbrunnenstraße in der Innenstadt. Am Anfang direkt gegenüber von der Kilianskirche ist dieser Laden, diese Bäckerei. Und wenn es bei der Bundesgartenschau 2019 ist, dann besorgt dir dort einen Imbiss und ein Brot und ein Brötchen. Du wirst es mit Sicherheit überhaupt nicht bereuen, sondern du wirst begeistert sein und genau unsere Sinneseindrücke, die wir fast jeden Samstag dort genießen dürfen, entsprechend teilen.
Übrigens finde ich die Antwort immer der Nase nach total genial, weil genau das kannst du machen, weil diesen einmaligen Geruch, der führt dich auf jeden Fall zum Bäcker Eitel.
So ist es. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank nochmal.
Bitteschön.
Weiterhin toi toi toi. Das ist wirklich ein klasse Konzept und kann man wirklich nur empfehlen.
Genau. Und deswegen sagen wir an dieser Stelle wieder tschüss, ciao, ciao. Und viel Spaß beim Genießen.
Ja, genau. Ciao, ciao und au revoir.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
Wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.